Deutschlandfunk.
Also das sind eine Clique ultra-egozentrischer, größenwahnsinniger Männer, die sich unglaublich viel auf einmitteln mittels einer weitgehend mit öffentlichen Geldern geschaffenen revolutionären Infrastruktur, also dem Internet, sündhaft reich geworden zu sein. Und die greifen in einer offenen Verschwörung nach globaler Macht. Also die sagen uns eigentlich sehr deutlich, was sie vorhaben. Und wir gucken ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange.
Die Rede ist hier von den Chefs der großen US-Tech-Unternehmen und Big-Tech-Milliardären Elon Musk, Peter Thiel, Alex Karp und so weiter. Und der Mann, der diese harte Kritik an ihnen formuliert, das ist Christopher Köhnen, Politikwissenschaftler am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, das zum Karlsruher Institut für Technologie gehört. Ja, und damit willkommen im Hörsaal, eurem Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk Nova. Wir liefern euch zweimal die Woche die interessantesten Vorträge aus allen möglichen Wissensbereichen. Ich bin Katrin Ohlendorf. Hi. Ja, und Christopher Köhnen ist also ganz offensichtlich überhaupt kein Fan dieser IT-Oligarchen, wie er sie nennt. Und warum das so ist, das erklärt er uns jetzt. Sein Vortrag, das noch als Hinweis, schließt an unsere letzte Folge an und es lohnt sich sehr, sich die auch anzuhören, falls ihr das nicht schon getan habt. Da wird nämlich erstmal ein bisschen ausführlicher erklärt, worum es bei der Denkströmung Transhumanismus geht. Die wird hier gleich auch Thema sein, weil sich die großen Player im Big Tech eben darauf in ihren Ideen beziehen. Ja, Ideen, die Christopher Köhnen höchst problematisch findet. Er findet, da entstehen gefährliche ideologische Konzepte und die werden von Menschen mit sehr viel Macht und auch sehr viel Medienmacht propagiert, die mit einer US-Regierung anbändeln, der Köhnen faschistische Tendenzen attestiert. Köhnen sagt, was wir da gerade erleben, ist eine offene Kriegserklärung an die liberale Demokratie. Also, Christopher Köhnen mit seinem Vortrag zur neueren Ideologieproduktion transhumanistisch gesinnter Oligarchen. Eine Analyse, ein Kommentar und ein deftiges Plädoyer. Schnallt euch schon mal an.
Also ich beginne mal vielleicht ein bisschen überraschend, aber laut Umfragen vom wichtigen Institut in den USA wähnt sich ein erheblicher Teil der US-amerikanischen rechtswählenden Bevölkerung in der Endzeit. Also in der christlichen wahrscheinlich überwiegend. Und vermutlich nimmt dieses Gefühl auch, sage ich mal, auf der liberalen linken oder aufgeklärt konservativen Gegenseite zu. Im Moment, wir haben einen gewissen Panikzustand in einigen Kreisen und ein gewisses Entsetzen über die Vorgänge, insbesondere auch in den USA. Ich glaube, da müssen wir uns im akademischen Bereich nicht ausnehmen. Wir befinden uns dabei aber in der paradoxen Situation, dass wir in unserer zunehmenden Befassung mit diesem irrationalen Wahn der neuen Rechten objektiv zu dieser Endzeitstimmung ja beitragen. Also sozusagen das Spiel der Feinde von Demokratie, Freiheit und einer guten Zukunft für die Menschheit mitspielen auf gewisse Weise. Wir haben schon einiges zu den Tech-Oligarchen und auch ihre Ideologien in dieser Vorlesungsreihe gehört. Und der Transhumanismus spielt ja immer noch in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Kommenden Mittwoch wird James Hughes sprechen, seit vielen Jahren einer der profiliertesten transhumanistischen Denker, der aber inzwischen sogar den Begriff meidet, auch aus seinem Entsetzen über die aktuellen Entwicklungen heraus. Mit dem Transhumanismus befasse ich mich jetzt schon seit Jahrzehnten, muss ich feststellen. Ich muss zugeben, als ich damit begonnen habe, wurde ich nicht nur bei komisch angeguckt bei dem Thema, sondern ich selber fand das Thema auch etwas seltsam. Und ich sage, es hat eher reingespielt in mein allgemeines Interesse an Themen wie der Utopiegeschichte und auch weitergehend der Ideengeschichte. Und tatsächlich finde ich den Transhumanismus auch durchaus beachtenswert im größeren Kontext der, was man vielleicht Technik-Ideengeschichte nennen könnte, also das Nachdenken über moderne Technik und Wissenschaft. Das kann man vielleicht an einem einzigen Beispiel vielleicht mal sagen, das greift auch ganz schön in den allgemeinen Kontext der Reihe hinein. Zum Beispiel Francis Bacon ist sozusagen so der erste große Propagandist, könnte man sagen, der modernen Wissenschaft. Und wenn man dessen utopische Schrift New Atlantis liest, dann kann man schon feststellen, dass da einerseits die Idee von moderner Wissenschaft sehr emphatisch dargestellt wurde. Wir haben da durchaus auch schon einige dieser Elemente, die wir dann auch im Transhumanismus wiederfinden. Was mich allerdings in letzter Zeit, ich würde mal sagen, besonders beunruhigt ist, wie das meiste, was auch Faschisten und andere Ultrarechte für sich vereinnahmen, ist der Transhumanismus eigentlich etwas, was aus der progressiven Tradition kommt. Also ich in meiner Forschung habe ich sehr viel dazu gearbeitet, dass zum Beispiel einige kommunistische, brillante Naturwissenschaftler mit kommunistischen Überzeugungen diese Ideen vor so ungefähr 100 Jahren eigentlich entwickelt haben. Das aber weitgehend vergessen ist, weil es so lange her ist und auch weil, sage ich mal, diese Art von Denken auf der Linken inzwischen sehr kritisch gesehen wird, weil zu technik-euphorisch und auf der Rechten sowieso ignoriert wird. Vieles, was uns die Propagandisten des Transhumanismus in den USA da präsentieren an Zukunftsvisionen, kann man zum Beispiel nachlesen in dem wirklich sehr empfehlenswerten, auch online verfügbaren futuristischen Essay The World, the Flesh and the Devil von John Desmond Burnell. Ich sage immer, wenn man das gelesen hat, muss man nicht den ganzen Ray Kurzweil und Nick Bostrom muss man sich eigentlich nicht unbedingt antun, außer man schätzt das halt. Was allerdings auch noch bedeutsam ist, ist und jetzt auch zu diskutieren ist, ist, dass die Ideologieproduktion im Moment im Grunde genommen direkt von diesen IT-Oligarchen übernommen wird. Also sie haben lange Jahre auch durchaus, sage ich mal, Leute wie Bill Gates oder sowas, haben die transhumanistischen Denker gefördert, sehr massiv. Teilweise auch sehr früh mit Geld Peter Thiel, der inzwischen weithin bekannt ist, der sozusagen der erste Mann von Trump im Silicon Valley gewesen ist. Und jetzt ist es aber so, dass diese Oligarchen diese Ideologie direkt vertreten. Und das tun sie natürlich mit der gewaltigen Medienmacht. Also Beispiel Elon Musk, der halt über X, vormals Twitter, verfügt. Und auf gewisse Weise... Das Beunruhigende ist also, ich möchte vielleicht gar nicht so viel heute über den Transhumanismus selbst sprechen, wir haben doch schon einige wirklich sehr gute Sachen gehört, sondern dass sich Thiel und andere, und das ist nicht nur Thiel, das ist also tatsächlich Marc Andreessen, viele andere, die entwickeln da große ideologische Konzepte und dabei bedienen sie sich reichlich im Giftschrank der europäischen Geistesgeschichte. So mit das Schlimmste, was wir sozusagen in den letzten 100, 150 Jahren in der insbesondere europäischen oder westlichen Geistesgeschichte haben, benutzen sie nun. Und mir will es manchmal so erscheinen, dass das einzige noch einigermaßen positive mittlerweile, was sie anzubieten haben, eben der Transhumanismus ist, den man kritisch betrachten kann, aber wo einige der Grundideen, Aufbruch ins Weltall etc., etwas sind, was zum Space Age dazugehört, was auch nicht, auch aus meiner Sicht, auch gewisse Ideen dieser Human Enhancement, mit der Verbesserung der menschlichen Leistungsfähigkeit, die sind durchaus problematisch, aber sie sind sozusagen nicht im Kern jetzt irgendwie faschistisch, bösartig. Während was Thiel und diese Leute machen, ist, sie beziehen sich halt auf äußerst finstere Vorbilder, rassistische Leute, dann auf Carl Schmitt, den Vordenker des Führerscharts. Und das ist, glaube ich, etwas, was im Moment somit das Beunruhigendste ist in der Entwicklung. Und hierbei werden eigentlich auch die abgeschmacktesten Befürchtungen war. Also das sind eine Clique ultra-egozentrischer, größenwahnsinniger Männer, die sich unglaublich viel auf einmitteln mittels einer weitgehend mit öffentlichen Geldern geschaffenen revolutionären Infrastruktur, also dem Internet, sündhaft reich geworden zu sein. Und die greifen, und jetzt wieder ein Paradox, in einer offenen Verschwörung nach globaler Macht. Also die sagen uns eigentlich sehr deutlich, was sie vorhaben. Und wir gucken ein bisschen wie das Kaninchen auf die Schlange. Und sie bedienen sich, und da kommen wir später noch für einen Moment drauf, dabei zunehmend des gewaltigen Kontroll- und Destruktionsapparat des mächtigsten Staats der Geschichte, der Vereinigten Staaten von Amerika. Und sie werfen dabei, und das schmerzt mich wirklich, weil ich alles andere als antiamerikanisch bin, sie werfen dabei alles Humane über Bord, das die USA in der Blütezeit ihrer globalen Vorherrschaft hat, gerade auch kulturell attraktiv gemacht hat. Der aktuelle Präsident, ich würde Ihnen sagen, hat heute ein Philosoph sehr nett gesagt, das im vertrauten Kreise war, weiß ich nicht, ob ich ihn namentlich zitieren sollte, besser nicht. Der aktuelle Präsident, ein grotesk eitler und fauler Lustgeist, hat sich in den übelsten von vielen deutschen, transatlantischen, US-Amerikanophilen lange Zeit geflissen, übersehen oder schöngeredeten politischen, kulturellen Traditionen gestellt. Rassismus, religiöser Wahn, McCarthyismus, anderer Paranoide, Antikommunismus, nationalistische Arroganz, Wissenschafts- und fundamentale Geistfeindschaft, Gewaltkult und so weiter und so fort. Und diese Bilder von diesen Eistruppen da in den Städten, wir sollten nicht einfach nur so abtun als Folklore. Und auch wenn die unter den Liberalen und Linken in den USA viel benutzten Gestapo-Vergleiche vielleicht zu weit gehen, ist das natürlich ein Regime des Terrors im Moment. Das heißt, rein praktisch können sich viele Leute, die halt einfach anders aussehen, die nicht weiß aussehen, können sich nicht mehr auf die Straße trauen. Die können nicht mehr zu ihrer Arbeit gehen. Das ist also ein absoluter Skandal. Und dafür ist natürlich der Aufschrei in der westlichen Welt dann doch eher ein Piepsen. Das Trump-Regime ist ein Regime der Lüge, das die Wahrheit in einer höhnischen Weise zu zerstören versucht. Also mich erinnert diese höhnische Art, massiv an Göring und diese Leute damals. Ich möchte damit wirklich nicht die Schrecken des NS relativieren, aber das ist typisch faschistisch. Also das ist sehr offenkundig, was diese Menschen machen. Also dieser gezielte Angriff auf die Wahrheit und das in dieser höhnischen Art. Ebenfalls faschistisch eindeutig ist diese Kampagne gegen Transmenschen. Das ist eine kleine Minderheit, die vollkommen dämonisiert wird. Die werden tatsächlich auch als Dämonen dann bezeichnet. Und das ist etwas, wo ich glaube, bei allen unterschiedlichen Meinungen, die man über Themen haben kann, wie wer sollte wo im Sport antreten oder ähnliches, finde ich auch, dass hier eine gefährliche Ruhe weiterhin in der westlichen Welt herrscht über diesen Angriff. Dieser brandgefährliche Zerfall des US-Imperialismus zeigt sich in durch Konfusion, Irrationalität und Aggressivität geprägten politischen Gesamtbild, aber vielleicht noch deutlicher in Details. Im Weißen Haus hängen ja so Porträts der US-Präsidenten. Und Trump hat das Bild seines Vorgängers Biden, das so zwischen seinen beiden Porträts in diesen witzig gemeinten Verbrecherposen hängt, durch das Bild einer Signiermaschine ersetzt. Bereits in seinem ersten Wahlkampf fiel Trump früh damit auf, dass er einen Behinderten wegen dessen Behinderung veralberte, so mit so einer Bewegung, die er gemacht hat. Und die Bösartigkeit dieses Angriffs auf seinen Senilitätsanzeichen zeigenden Vorgänger ist so skandalös wie die ganze Existenz Trumps. Das ist, glaube ich, unstrittig. Es ist aber vor allem ein Ausdruck des Endes der im Wesentlichen einvernehmlichen Zwei-Parteien-Herrschaft in den USA. Und ein Anzeichen einer tiefen Krise der einstigen globalen Hegemonialmacht, die aufgrund ihrer internen Spannung nicht einmal mehr in der Lage ist, selbst einen Mindestrespekt für einen ihrer Präsidenten einzuhalten. Der Rest der Welt verkneift sich das Lachen über das beispiellose Spektakel, weil ein durch religiösen Wahn geprägten, in den Faschismus abrutschenden Staat mit einzigartigem Destruktionspotenzial besser vorsichtig umgegangen werden sollte. Er sollte nicht gereizt werden. Und wir wissen von Deutschland sehr gut, was ein Umschlag in Faschismus bedeutet. Der Faschismus ist ein Todeskult und er ist auch bereit zur Vernichtung von allem, wenn er sich bedroht fühlt. Wir sind also in einer äußerst schwierigen Lage. Die USA, die man vielleicht so als so schreckliche Riesenbaby, damit möchte ich, wie gesagt, nicht die Scheußlichkeiten Deutschlands oder anderer westlicher Staaten verharmlosen, dieses schreckliche Riesenbaby, lebt in diesem Spektakel allerdings lediglich einen umfassenden Wahn des Westens aus. Der ist nicht auf den klassischen Westen beschränkt. Im Parlament Israels wurde Trump als größter Wohltäter des jüdischen Volks bezeichnet, seit Kyros dem Großen. Das passt insofern, dass sich Trump von seinem Kabinett wie auch von den Tech-Oligarchen in zwei verschiedenen Anlässen TV öffentlich wie ein Großkönig hat umschmeicheln lassen. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, aber es war wirklich wie so vieles bemerkenswert an den Aktivitäten. Da hat er sogar die ähnlichen Peinlichkeiten Putins im Niveau noch unterboten. Also zu dem westlichen Wahn, zu dem dann natürlich auch der Großrussische zählt, können wir später noch mehr sagen. Welche Rolle aber kommt denn nun in diesen sich vor unseren Augen abspielenden Desaster, diesen Big Tech-Oligarchen, ist ja auch ein Ausdruck, also Brother und Oligarch zusammengezogen, zu? Die Schlüsselfigur ist, ohne dass wir jetzt den jetzt sozusagen dämonisieren und ihn gerne auch noch in seinem Selbstbild als dem Schachspieler oder der alle Sachen in der Hand hält, stilisieren sollten, ist tatsächlich Peter Thiel. In Deutschland geboren und, wie ich bereits erwähnt hatte, schon seit geraumer Zeit alle möglichen transhumanistischen Aktivitäten direkt fördernd und bereits sehr früh aufgefallen mit sehr radikalen, rechtslibertären Positionen. Wahrscheinlich haben die meisten inzwischen schon darüber gelesen. Also er hat gut so, manchmal ironisch, aber sage ich mal, so ein bisschen diskutiert. Seit 1920 sei der Kapitalismus und die Demokratie eigentlich nicht mehr so richtig miteinander vereinbar, weil seitdem gibt es diesen ganzen hässlichen Sozialstaat und die Frauen wählen immer und die Armen wählen auch und das letztlich hält uns mehr oder weniger zurück. Thiel ist jemand, der sehr gezielt und klug sein Geld einsetzt. Also er gehört zur sogenannten PayPal-Mafia. Die haben sich selber so genannt, das ist also jetzt keine Beleidigung. Die haben halt ihr Geld damals mit der grandiosen Idee verdient. Oh, mit dem Internet kann man ja Geld verdienen. Da kamen auch andere auf die Idee, die haben es halt gemacht. Man muss sagen, dass wir in dieser Generation, die wir im Internet früh waren, da auch unterschätzt haben, was das bedeuten wird, wenn diese Leute diese Möglichkeiten haben werden. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Vance jetzt der Vizepräsident der USA ist. Der wiederum halt auch in seinem Zirkel da sich auch versucht hat als Unternehmer. Die nennen seltsamerweise ihr Unternehmen gerne nach hauptsächlich Gegenständen aus dem Herr der Ringe. Er ist auch wichtig natürlich gewesen für Palantir, die wir gleich noch zu sprechen kommen, die große Firma im Bereich Überwachung, Militär etc. Und er hat begonnen, sage ich mal, Aufmerksamkeit zu erregen, als er Trump damals unterstützte und dann darüber berichtete, über diese transhumanistischen Träume von Unsterblichkeit. Er hat Aubrey de Grey, das ist sozusagen so ein langbärtiger, etwas Rasputin, aber freundlicher Rasputin-haft wirkende Figur im Transhumanismus, der uns halt Hoffnung macht, dass wir 400, 500 Jahre leben können. Übrigens einer der mir persönlich angenehmsten in der transhumanistischen Szene, aber also jetzt zumindest von den oberflächlichen Treffen. Und er hat halt im Moment zum Beispiel auch die Aktivität, dass er sehr stark diese Enhanced Games unterstützt. Das ist die Idee, dass dann, ich glaube, im kommenden Jahr eine so eine Art Olympiade stattfinden soll, in der jede Art von Doping etc. erlaubt sein soll. Und diese Menschen stilisieren sich als Opfer der Obama-Jahre und als traumatisiert durch Black Lives Matter und die MeToo-Kampagne und begründen die Aufgabe ihres vormals schon oberflächlichen Liberalismus und ihrer Wendung hin zum Faschismus oder zur Rechten oder zum Rechtslibertarismus, begründen sie mit dieser schrecklichen Zeit. Und im Wesentlichen im Kern ist es halt auf jeden Fall schon so eine längere, sage ich mal, antifeministische Tradition, da war der Liberalismus noch nicht allzu stark. Und sie hatten aber ursprünglich die Idee, dass sie sich sozusagen frei machen müssen vom Staat, von der Staatenwelt. Sie haben dabei zurückgegriffen auf die alten Ideologien aus den 90er Jahren, dass das Internet sozusagen eine freie Sphäre ist. Aber Thiel meint halt, naja, nur virtuelle Welten ist es nicht so richtig. Deswegen hat er eine Weile lang auch stark mitgewirkt, in diesen Aktivitäten so unabhängige Sachen auf der hohen See zu errichten, die halt außerhalb der Jurisdiktion von Staaten sind. Er hat aber jetzt in letzter Zeit gesagt, nein, wir müssen den Staat erobern. Und laut seriöser Presse hat er angeblich schon das Okay auch von Trump, dass er ab nächsten Jahr auch in den USA experimentiert werden kann mit etwas, was es in einigen Ländern schon gibt, zum Beispiel in Honduras, mit sogenannten Freedom Cities. Und diesen Freedom Cities soll nicht mehr das US-Recht gelten. Es wird so ein bisschen damit beworben, dass man sich selbst und seine Haustiere genetisch modifizieren kann. Aber im Prinzip soll das sozusagen ein reiner Privatstaat sein. Was man hier feststellt, ist, dass Thiel selber das jetzt nicht in dieser öffentlichen Art, ganz so öffentlichen Art wie der Elon Musk, diese Sachen auch selbst verbreitet. Er hat aber auch seine ideologischen Sprachrohre, auf die ich gleich kurz eingehen werde. Es ist nur bemerkenswert, dieser Grad der Öffentlichkeit. Es ist jetzt nicht so, dass nicht alte Industriebarone halt auch schon Medienmacht hatten. Wir denken an Hugenberg, der eine extrem wichtige Rolle gespielt hat, Hitler an die Macht zu bringen. Wir denken an Berlusconi, der ein hervorragendes Beispiel natürlich war in neuerer Zeit, der auch gleichzeitig die Relativierung und sozusagen Wiederaufwertung des Faschismus ja auch massiv betrieben hat. Was aber, glaube ich, neu ist, dass diese Leute sich auch noch als Philosophen oder als Welterklärer gerieren in einem Ausmaß, was die alten Industriebarone nicht gemacht haben. Wir konnten ja Elon Musk bei seiner Selbstradikalisierung auf seinem eigenen Medium ja zuschauen. Thiel macht das auch hier, sage ich mal, würde ich sagen, etwas cleverer. Redet auch über Musk teilweise so ein wenig abschätzig. Also Musk hat ja mehrfach auf Twitter gepostet, schreibt auf meinen Grabstein niemals in Therapie. Darauf angesprochen hat dann Thiel gemeint, naja, er müsste eigentlich schon in Therapie, aber dann verliert er ja wahrscheinlich seine Genialität und seinen Drive oder so. Thiel macht das ein bisschen anders und er ist jetzt zuletzt damit aufgefallen, das ging natürlich auch durch die Medien, dass er absichtlich halt Vorträge im geschlossenen Kreis gehalten hat mit dem Thema des Antichristen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz noch ein, was diese ideologischen Sprachrohre sind. Da ist besonders bekannt ein gewisser Curtis Yarin, der als ein, das ist sehr typisch, glaube ich, als ein anonymer Blogger begonnen hat. Er hat inzwischen jetzt auch seine Schwarz-Weiß-Serie New York Times gehabt, weil gerade die Flaggschiffe der liberalen Presse nun durchaus immer noch sehr häufig das oder sogar zunehmend das Spiel, das so alles normal, das Business as usual und so, spielen. Und der wiederum, ich möchte jetzt wirklich nicht im Detail auf die ganzen sehr seltsamen Ansichten, man google dazu oder suche dazu, Dunkelelfen und Hobbits, da stößt man auf einige sehr lustige Gedanken über ihn, sehr skurrile Gedanken. Der sagt im Wesentlichen, dass das Beste wäre, dass man statt Staaten halt firmenartig organisierte Sachen hat, möglichst kleine Einheiten. Das erinnert sehr stark an die alten Cyberpunk-Fantasien. Und dann mit der Idee, dann kann man sich halt aussuchen, wo man am besten einen Service kriegt. So. Der wiederum hat seine Ideen weitgehend sich geschnappt von Nick Land. Nick Land ist ein sehr skurriler Soziologe gewesen in den 90er Jahren. Der hat in seinem Büro gelebt und dort sehr viel Marihuana geraucht und Speed genommen. Und war so ein bisschen, hat so anarcho-antikapitalistisch zunächst gefunkt und hat sich sehr stark darauf bezogen, dass sozusagen auf den einen Teil des kommunistischen Manifestes, der Kapitalismus eine Kraft des Fortschrittes, die alten Kram vernichtet. Und davon ist aber nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Inzwischen ist dieser sogenannte Akzelerationismus, zumindest in seiner rechten Spielart, es gibt einige Linke, also diese Idee einer ständigen Beschleunigung, ist im Wesentlichen jetzt zusammengeschrumpft darauf, dass man den Kapitalismus möglichst entfesseln müsse und der Technik keinerlei Schranken auferlegen müsse. Das ist eine Grundidee und die geht durchaus einher mit dem Transhumanismus, ist die Idee, dass wer den wissenschaftlich-technischen Fortschritt behindert, ist ein Feind der Menschheit. Das ist durchaus ein Gedanke, der sich auch schon bei den kommunistischen alten Transhumanisten, bei vielen anderen findet. Sogar teilweise benutzen da die Vordenker damals, Haldane, Burnell, sagen so, benutzen den Begriff der Sünde. Es ist eine Sünde, sich kreativen, wissenschaftlich-künstlerischen Menschen in den Weg zu stellen. Und Thiel geht so weit, dass er in seinen Antichrist-Überlegungen halt sagt, der Antichrist ist im Grunde genommen dasjenige. Und dann sagt er manchmal, das ist so eine Art Weltstaat, das ist der Deep State oder was auch immer, der sich im Weg stellt dieser Entfesselung der Technologien des Kapitalismus. Er scheut aber nicht davor zurück auf die Frage, wo sich denn der Antichrist verbergen könnte und das wieder wirklich in dem seltsamen religiösen Wahn oder diesen zumindest anstachelnd für die Masse, die ihm da folgt oder diesen Leuten folgt. Er schlägt vor zu sagen, es könnte Greta Thunberg, der Antichrist könnte in Greta Thunberg sein, was natürlich schon eine absolute Unverschämtheit ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass der Antichrist für unsere geschichtsvergessene Gesellschaften häufig assoziiert wird mit Dämonen. Und wenn man dann eine relativ junge Frau, die auch als Mädchen begonnen hat und die dann auch noch neurodivers ist, behauptet, ein Dämon stecke in ihr oder der Teufel stecke in ihr, ist natürlich von einer Bösartigkeit, die auch kaum zu übertreffen ist. Ich denke mal, wir müssten vor allen Dingen aber auch im Auge behalten, dass wir uns nicht zu sehr jetzt von diesem ideologischen, scheußlichen Karneval ablenken lassen. Und hier denke ich mal, ist es wirklich notwendig, dass wir mal aufhören mit dieser liberalen Geschichtsvergessenheit, die ja insbesondere auch darin bestanden hat, wir haben gewonnen gegen den Ostblock. Und jetzt vergessen wir mal alles, was wir vorher als einigermaßen aufgeklärte Liberale oder Konservative wissen mussten über Imperialismus, über marxistische Analyse etc. Und da ist ein hervorragendes Beispiel Alex Karp, der ist vielleicht der ungewöhnlichste dieser IT-Oligarchen, schon allein, weil er schwarz und jüdisch ist und aus eher ärmeren Verhältnissen kommt, wenn die anderen meistens nur so tun, als ob. Und der hat zusammen mit einem seiner Chefmitarbeiter, Chef von Palantir, von dieser Firma, die auch erschreckenderweise weiterhin zu ihren Kunden halt auch deutsche Institutionen zählt und so, die auf dem Weg sind, vollständige Überwachungsmöglichkeit der gesamten US-Bevölkerung und der Bevölkerung vieler anderen Länder zu schaffen, die maßgebliche Rolle spielen, auch in Unterdrückungsapparaten anderswo auf der Welt. Dieser Alex Karp hat zusammen mit seinem Mitarbeiter ein Buch geschrieben, The Technological Republic. Und das ist wirklich lesenswert. Also ich habe mal Eindruck, dass ein bisschen was mit ChatGPT geschrieben und da ist auch ein bisschen Unsinn über die deutsche Geschichte drin. Karp hat in Frankfurt studiert, gilt manchmal als Habermas-Schüler, das stimmt nicht, er hat nur Habermas gehört. Und dieses Buch argumentiert im Grunde genommen und dann nehmen sie ziemlich viel auf von der weit verbreiteten Kritik, dass Silicon Valley habe in den letzten Jahren nur noch irgendwelchen Konsumschrott oder eigentlich im Grunde genommen von Anfang an, seit den 70er Jahren, gesagt, okay, wir halten uns raus aus den politischen Sachen, wir sind einerseits nicht links, wir sagen hier nicht Mao oder Ho Chi Minh und andererseits fremdeln wir so ein bisschen mit der Militärindustrie. Wir machen da nicht so mit. Google-Mitarbeiter haben noch vor einigen Jahren verhindert, dass Google der Militärindustrie, dem militärisch-industriellen Komplex zugearbeitet hat. Für diejenigen unter Ihnen, die militärischen industriellen Komplex eher mit der RAF assoziieren, das ist aus Eisenhowers Abschiedsrede, da warnt Präsident Eisenhower, er selber Militär, vor der Gefahr, dass die USA durch die Entwicklung des militärisch-industriellen Komplexes als Demokratie und Freiheit verlieren könnten. Und er argumentiert mehr oder weniger in dem Buch nicht, aber er hat in einer E-Mail geschrieben, es sei im Westen eine weit verbreitete Meinung, dass der Aufstieg des Westens in der Welt aufgrund seiner Werte und der Wissenschaft erfolgt sei. Das ist aber nicht so, sondern der Aufstieg des Westens sei lediglich durch systematische Gewaltanwendung erfolgt. Diese Tatsache wird im Westen gerne vergessen. Im Rest der Welt wisse das jeder und vergesse auch niemand. Das Interessante ist aber, dass er dann in seinem Buch in dem alle möglichen Leute zitiert, also Ignaz Bös und Appian, alle möglichen Philosophen, sagte er, ja, aber wir haben jetzt diese schöne Firma und mit der werden wir schon dafür sorgen, dass auch in der Zukunft wir in der Lage sind, über den Rest der Welt militärisch zu dominieren, um unsere Freiheit und Werte und so weiter zu verteidigen. Ich denke, vor diesem Hintergrund sind wir hier im Westen wirklich gut beraten, solange da noch Zeit ist, bevor wir entweder in verdiente Irrelevanz enden oder das Ganze hier im Dritten Weltkrieg oder sowas endet, uns klarzumachen, was eigentlich unseren gescheiterten Versuch, so eine fortschrittliche Weltzivilisation zu errichten. Die war natürlich immer basiert auf Eroberung, aber die Grundidee ist ja immer gewesen, auch in der wissenschaftlichen Tradition, in der wir jetzt stehen, jetzt auch im akademischen Bereich, war immer die Idee, dass es irgendwie einen Fortschritt gibt, dass die Welt humaner eingerichtet wird, dass eine Modernisierung eigentlich etwas Gutes ist. Weil wir müssen uns wahrscheinlich wirklich etwas genauer wieder anschauen, was diesen Versuch eigentlich wirklich ausgemacht hat. Ich denke da, dass wir also ethische Reflexionen benötigt hier, also vor allen Dingen, denke ich, auch Ideengeschichte, kritische Theorie und ich würde sagen auch durchaus, oder in besonderem Maße sogar auch Marxismus wieder. Der Gegner hat das ziemlich genau erkannt, um was es geht. Es hat auch in einer dieser zahllosen Executive Orders von Trump war ein ziemlich dreister Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft. Da ist die Idee, das werden diejenigen unter Ihnen, die jetzt nicht so im Wissenschaftssystem sind, in ihrer Bedeutung vielleicht nicht ganz einschätzen können. Also ein Großteil der modernen aktuellen Wissenschaft läuft halt über Grants, über Projektmittel. Das ist etwas, was ich gerne als Bureaucrapitalism bezeichne. Also Crap ist im Englischen passt noch besser. So eine Mischung aus Bürokratie und Pseudowettbewerb. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass teilweise wirklich wir unter anderem halt 60-70% unserer Zeit objektiv betrachtet eigentlich uns nur ausdenken, was wir eigentlich arbeiten könnten. Es hat auch ein paar Vorteile, Internationalisierung und kommen sicherlich auch gute Ideen zusammen, Netzwerke. Auf jeden Fall, diese Art von Geldervergabe ist zentral für Wissenschaft heutzutage. Das ist etwas, was auch außerhalb der Wissenschaft häufig gar nicht so bekannt ist, obwohl es ähnliche Strukturen auch anderswo gibt, natürlich zum Beispiel im Kulturbereich. Und in dieser Executive Order, die heißt Improving Oversight of Federal Grantmaking, wird im Wesentlichen bestimmt, ob das durchkommt, vollständig wird man sehen, wird bestimmt, dass halt die Politik Vorgaben machen kann und stärker eingreifen kann in die Vergabe der Sachen. Und natürlich sollte man sich keine Illusionen machen. Die Politik setzt überall auf der Welt den Rahmen. Und selbstverständlich haben informell betrachtet auch die Vertreter der Bürokratien dort einen gewissen Einfluss, aber im Prinzip entscheidet über die Vergabe dieser Sachen autonom die Wissenschaft für sich. Und in dieser Executive Order wird am Anfang der Zweck bestimmt. Und es beginnt eigentlich schon relativ unschuldig. Every tax dollar the government spends should improve American lives or advance American interest. This often does not happen. Federal grants have funded drag shows in Ecuador. Also wir sehen sofort irgendwie wieder der faschistische Angriff, letztendlich auf die Transmenschen ist damit gemeint. Trained doctoral candidates in critical race theory. Critical race theory ist zu einem riesigen, ebenfalls zu so einem riesigen Popanz aufgebaut worden. Ich bin mit einigen Entwicklungen in dem Bereich auch nicht sehr froh, aber ich meine, im Grunde genommen wird damit die gesamte sehr verdienstvolle antirassistische Forschung, die seit den 90er Jahren sich entwickelt hat, sozusagen dämonisiert. And developed transgender sexual education programs. Also da geht es sogar dann direkt gegen die Transmenschen. In 2024, one study claimed that more than one quarter of new National Science Foundation grants, das ist die wichtigste Basic Research Einrichtung, went to diversity, equity and inclusion and other far-left initiatives. Ich glaube, man kann sagen, dass wenn die Kriterien, die die US-Regierung angesetzt hat, um Grants ausfindig zu machen, schon vor dieser Executive Order, welche Projekte nicht mehr gefördert werden sollten, dann könnten wir das ITAS zumachen. Weil da sind nämlich in den Suchwörtern, die sie benutzt haben, sowas drin wie Frauengesundheit, Nachhaltigkeit, und so weiter und so fort. Wir haben leider gewisse Tendenzen ja auch schon in Europa, wo in einigen Ländern, zum Beispiel jetzt in den Niederlanden, bei dieser zwischenzeitlichen Regierung, die Leute vorsichtig damit werden, irgendwie noch Nachhaltigkeit irgendwo in Projekte reinzuschreiben. Und das ist natürlich ein Angriff auf die Wissenschaft, der gleichzeitig halt ein Angriff auch auf die Demokratie ist und die Freiheit. The executive order fared forth. These NSF grants included those to educators that promoted Marxism. Das beginnt dann gleich ganz vorne. Deswegen bin ich umso mehr der Ansicht, zu sagen, okay, wenn die was dagegen haben, das wird wahrscheinlich einen Grund haben, Class Warfare Propaganda, also Klassenkriegpropaganda, and other anti-American ideologies. Wie würden wir das übersetzen? Antideutsche passt nicht. Ja, undeutsche Ideologien würde ich das übersetzen wollen. In the classroom, masked as rigorous and thoughtful investigation. The harm imposed by problematic federal grants does not stop at propagating absurd ideologies. Das heißt also, was dieser Regierung nicht passt, ist eine absurde Ideologie. Feminismus ist noch nicht aufgetaucht, aber wir reden hier von weiten Bereichen der Forschung, von denen einige, denke ich, wie wir zum Beispiel bei dieser Liste, die sie da hatten, um die Projekte auszusuchen, nun wirklich eigentlich politisch unumstritten sein sollen. Und ansonsten sind wir eigentlich doch praktisch freiheitlich-demokratische Gesellschaften. Und da muss man, glaube ich, schon in der Lage sein, auszuhalten, wenn es Antirassismusforschung und Marxismus und Ähnliches an den Hochschulen gibt. Und wovon absurden Ideologien schon die Rede ist, wenn unsere Eliten bzw. herrschende Klasse, um das jetzt mal wieder marxistisch zu sagen, sich in ihrer unmittelbaren Ideologieproduktion mit Themen wie dem Antichrist, der Apokalypse, Karl Schmitts Ideen und dergleichen befasst, frage ich mich, ob es nicht unsere Aufgabe wäre, entweder dies als hanebüchen Unsinn sozusagen modern zu zerlegen, aber ich glaube, dafür haben wir nicht mehr das Standing. Also es ist fast schon rührend zu sehen, wenn sich, sage ich mal, die Vertreter des alten liberalen Konsensus äußern zu den Themen. Die wirken ein bisschen wie aus der Zeit gefallen leider mittlerweile. Man hat teilweise, hatten wir das im Kollegenkreis besprochen, man hat so ein bisschen den Eindruck, das wirkt alles so ein bisschen wie die liberalen und demokratisch-linken Kreise so am Ende der Weimarer Republik. So. Oder vielleicht wie die, um es ein bisschen hier lokaler zu halten, noch die 48er im späten Kaiserreich. So ein bisschen aus der Zeit gefallen, die haben so seltsame Ideen darüber von Menschlichkeit und von Vernunft und diesen Sachen. Das ist, da frage ich mich tatsächlich, ob wir uns entweder wenigstens versuchen sollten, hier mal mit zu großer, moderner Geste zu sagen, was soll eigentlich dieser ganze Unsinn? Was ist denn diese Zumutung für unser Herz und Gehirn, was die uns da vorsetzen, diese Leute weniger ernst zu nehmen? Und da danke ich auch dem Max Beckedahl und anderen, die bei meinem Vortrag von der Republika mir vorher angeraten haben, bitte nicht einfach nur da sitzen und warnen und dämonisieren und Panik schüren, sondern man muss über diese Menschen auch lachen. Also was mir extrem fehlt, ist, dass diese gefährlichen Figuren, die möchte ich also nicht verharmlosen, dass wir, wie gesagt, wie ein Kaninchen auf die Schlange, auf die starren, obwohl sie doch in ihrer Lächerlichkeit, also wirklich danach schreien, irgendwie Spott abzukriegen. Spott ist in harten Zeiten, wenn sozusagen die Demokratie geschwächt ist, wenn es sozusagen Obrigkeitsstaat, wenn es autoritär wird, ist ja Spott eigentlich traditionell eines der hervorragendsten Mittel für die Beherrschten. Wer aber könnte dies denn tun in unserer Geschichte desinteressierten Zeit? Und hier möchte ich tatsächlich, ich habe mich leider selber eine Weile lang zu lange damit abgearbeitet, mich über die Liberalen aufzuregen. Liberalen meine ich nicht die FDP, das kommt immer wieder. Mit Liberalen meine ich eher im US-Sinne die Liberals. Also diese Art und Weise, wie ab 89 die Geschichte umgeschrieben worden ist, wo sämtliche Fortschritte, die, und ich bin alles andere jetzt als ein Fan gewesen vom Ostblock oder sowas, aber wie halt sozusagen hier eine Fortschrittsgeschichte des Westens erzählt wurde, ist natürlich schockierend. Das ist eine Geschichtsfälschung gewesen und jetzt können die Leute natürlich, diese Faschisten können da natürlich jederzeit drauf zurückgreifen. Wenn man jahrelang erzählt hat, irgendwie wie böse die Kommunisten sind, dann ist am Ende natürlich schon Obama und Kamala Harris sind natürlich Kommunisten. Das darf man ja sagen. Man darf zwar nicht irgendwie einen Faschisten Faschisten nennen, weil er erschossen worden ist, aber man darf natürlich ohne Probleme, ich glaube, Trump hat sogar Kamala Harris gleichzeitig Kommunist und Faschist genannt. Man muss sich nicht wundern, wenn man sozusagen schon Geschichtsfälschung in diesem Maße betrieben hat, dass das natürlich von der Rechten aufgenommen wird. Und da sind die liberalen Kreise völlig hilflos gegenüber dieser Sache, solange sie nicht mal sich ehrlich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich die Geschichte des Westens gewesen ist. Und das wird besonders dann eklatant, wenn, und ich weiß von Putin schon seit den 90er Jahren, und ich finde ihn eine ganz grässliche Figur, aber was infolge des Ukraine-Kriegs für eine Lobhudelei eingesetzt hat auf die westlichen liberalen Demokratien und deren hervorragende Geschichte oder sowas, es ist natürlich ein Schlag ins Gesicht für den Rest der Welt. Also ich meine, wie Frankreich im Algerienkrieg erfindet den dreckigen Krieg. Ich kann sehr empfehlen, das Buch von Bevins, Jakarta-Methode. Da werden die weit über 1 Million Opfer darauf hingewiesen, die einen von den USA organisierten Massenmord in Indonesien, die südamerikanischen Diktaturen. Ich bin in der Zeit aufgewachsen, hat noch Pinochet regiert. Also da wird eine Fortschrittsgeschichte des Westens, der schon immer gut gewesen ist, erzählt. Und das hat den Boden bereitet. Das hat genauso wie auf der ökonomischen Ebene der Neoliberalismus. Die erste Verteufelung des Staates hat dazu geführt, dass jetzt die Leute sagen, wir hätten hier gerne Freedom Cities. Auch die Monopolisierung des Freiheitsbegriffs durch diese Menschen ist absolut schockierend. Also die Freiheiten, die der Westen überhaupt hat, hat sehr, sehr wenig mit der westlichen Tradition zu tun, sondern mit der alten Tradition, sondern die Freiheiten des Westens sind erkämpft worden von Unterschichten, von Frauen, von sexuellen Minderheiten gegen den Westen. Der Westen hat nichts zu tun mit LGBTQ-Rechten, mit Feminismus, mit all diesen Sachen, mit Demokratie. Der Westen ist traditionell autoritär, christlich, also jetzt im Schlechten, es gibt auch gute Strömungen im Fürstentum. Und ich glaube, wir müssten, wenn wir die Liberalen das im Moment ernst meinen, insbesondere in den USA sind die ja viel schärfer noch als die Linken in der Kritik von diesen Tech-Oligarchen und der Trump-Regierung. Wenn die sagen, das ist Faschismus, dann müssen sie sich, wie man so hässlich im Deutschen sagt, halt ehrlich machen und vielleicht mal wieder auf das Diskussionsniveau des 20. Jahrhunderts zurückkommen, wo man nicht einfach hingehen konnte und sozusagen die ganze Geschichte der proletarischen Befreiungsbewegung, den ganzen Sozialismus, Kommunismus, alles in die Tonne treten konnte. Wollen wir deswegen auch widerstandslos akzeptieren, dass die alten öffentlichen Intellektuellen jetzt durch Influencer ersetzt werden, die sich ihre reißerischen Weltbilder zum Zweck der Volksverhetzung aus Bruchstücken der Ideengeschichte zusammenbasteln? Wollen wir auch in unserer intellektuellen Kultur, wollen wir im akademischen Bereich, aber wollen wir auch in der Zivilgesellschaft nicht zumindest mal versuchen, uns mal wieder zu erinnern, was unsere Geschichte ist und das jetzt sozusagen nicht, und das ist für mich besonders schockierend, wir haben überall im Westen im Moment einen Zuwachs von Rechtswählern unter jungen Männern. Es geht eine ganz seltsame Schere auf, die gab es so noch nicht. Frauen tendieren eher nach linksliberal, junge Frauen, und Männer nach rechts. Diese Leute suchen übrigens auch genau wie große Teile meiner Wahrnehmung nach der islamisch geprägten Jugend, die suchen nach Sinn und Verständnis der Geschichte. Aber sie kriegen nichts. Sie kriegen nichts von den westlichen Eliten hier. Also wir sind bestenfalls, geben wir uns noch hin, dass wir so Bilder einer schöneren Zukunft ausmalen. Das finde ich auch vollkommen richtig. Aber wir leben weiter in der Illusion des liberalen Konsens, aber den gibt es nicht mehr. Wir haben eine offene Kriegserklärung gegen eben diesen und gegen die Demokratie. Das heißt, wir müssen zurück zur Geschichte, wir müssen uns auch unangenehme politische Fragen stellen, wir müssen uns auch fragen, warum wählen diese Leute Trump? Warum lassen die sich verführen? Das hat auch einfach gute Gründe. Weil im Grunde genommen, bei allem Respekt, Deutschland ist in Sachen Eigentum ein sehr ungerechtes Land. Und ich sehe jetzt nicht, dass sich hier eine größere Bewegung innerhalb der Mittelschichten, die Vermögen haben, herausgebildet hätte, vielleicht sich mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie es in den ehemaligen Arbeiter- oder in den postproletarischen Gebieten aussieht. Ich bin selber ein Mensch, der sich nicht nur im akademischen Bereich bewegt. Ich rede auch mit Leuten, die AfD-Sympathien haben, wenn sie aus der Arbeiterschicht kommen. Mit den anderen rede ich auch, aber nur, um sie herauszufordern. Und solange wir nicht irgendwie in der Lage sind, irgendwie mal eine etwas gerechtere Gesellschaft wieder zumindest im Rahmen des Sozialstaats aufzubauen innerhalb der Welfare States, haben wir ein richtiges Problem. Das heißt, die USA haben das zum Teil die Leute ja auch erkannt. Also Biden hat, kann man schon sagen, wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht das progressivste Programm in sozialpolitischer Hinsicht gehabt seit langer Zeit. Aber es ist halt nicht genug. Ich frage mich manchmal so, was wäre, wenn... Wenn Sanders kandidiert hätte, hätte er wahrscheinlich gegen Trump gewonnen. Dann sähe die Lage vielleicht ein bisschen anders aus. Gut, jetzt politisiere ich, aber ich bin auch Politikwissenschaftler. Ich hätte eigentlich noch eine Frage zum Abschluss, würde dann gerne, wenn das recht ist, in Diskussion eher übergehen. Meine Frage ist eigentlich, nehmen wir diese Herausforderung an? Verteidigen halt Demokratie, Freiheit und die Zukunft der Welt gegen diesen Angriff der Oligarchen? Oder denken wir, dass hier ist Business as usual? Und vielleicht, was heißt denn Ethik dann in diesem digitalen Zeitalter? Müsste das nicht tatsächlich gerade inkludieren, gerade auch beinhalten, geschichtliche Reflexion und auch politische Ortsbestimmung? Dankeschön für die Aufmerksamkeit.
deutliche Worte von Christopher Köhnen, Politikwissenschaftler am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, kurz ITAS, das zum Karlsruher Institut für Technologie gehört. Der Vortrag wurde am 26. November 2025 aufgezeichnet im Rahmen der Ringvorlesung Schöne neue Welt. Welche Zukunft sieht die Digitaloligarchie für uns vor, die das ITAS zusammen mit dem Zentrum für ethische Fragen im 21. Jahrhundert veranstaltet hat. Den nächsten Hörsaal Live, den gibt es am 14. März 2026 in Köln. Da sind wir auf der Bildungsmesse Didakta und der Soziologe Aladin El-Mafalani spricht für uns dort darüber, was Misstrauen und Vertrauen für unsere Gesellschaft und die Demokratie bedeuten. Sehr spannend und ich freue mich schon sehr drauf. Vielleicht seid ihr auch mit dabei, wäre toll. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf unserer Seite. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Tschüss. Danke fürs Zuhören und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deutschlandfunk.
Als ich in der 12. Klasse bin, schickt mein Lehrer mir aus dem Nichts eine Mail. Darin steht: Du bist wunderschön. Da bin ich 18, er 58. Später ist er der erste Mann, der mir schreibt: Ich liebe dich. Die Beziehung, die sich damals zwischen uns entwickelt, beschäftigt mich bis heute, weil sie eklig war. Und falsch. Ich bin Britta Rotsch und das ist der Podcast Die Lieblingsschülerin. Aber hier geht es nicht um Liebe und nicht um mich. Es geht um drei Frauen, denen in ihrer Schulzeit etwas Ähnliches passiert wie mir.
Ich habe mich von Anfang an so ein bisschen special gefühlt.
Auch sie hatten ein enges Verhältnis zu ihren Lehrern.
Ich fühlte mich gesehen und ich fühlte mich, glaube ich, erwachsen einfach.
Ein sehr enges.
Ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte. Also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich irgendwie eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch sein Körpergeruch.
Alle drei sind 15, als die Lehrer den privaten Kontakt zu ihnen suchen.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann oder darf.
Was sie damals nicht wissen, die Lehrer nutzen ihre Machtposition aus, um sie zu manipulieren und ihnen immer näher zu kommen.
Und in dem Moment hatte ich das erste Mal den Gedanken, der plant was, der will mit mir ins Bett, der will mit mir schlafen.
Wie kann es an Schulen, einem Ort, an dem Jugendliche in Sicherheit sein sollten, zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommen? In Die Lieblingsschülerin schauen wir auf ein Schulsystem, das seine Schülerinnen und Schüler oft nicht vor solchen Vorfällen schützt. Und auf Betroffene, die ein Leben lang mit den Folgen kämpfen. Die Lieblingsschülerin ist ein fünfteiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen hört ihr in der Deutschlandfunk-App.